D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was kostet wohl ein Panda-Bär im Einkauf? 5.000 Euro oder 50.000? 500.000? Unsere kleine Denkaufgabe für euch, bis wir dann gleich mit den harten Zahlen kommen. Hier in D-Radio Wissen, was diese niedlichen schwarz-weißen Bären mit den Smoky Eyes so kosten für einen Zoo. Verena, vielleicht schon mal ein kleiner Hinweis?
Ja, also damit kommst du auf jeden Fall auf lange Sicht nicht hin. Und die Folgekosten auch noch. Also Panda, Luxustier.
Ja, für den Berliner Zoo auf jeden Fall. Die bekommen nämlich wieder welche. Und danach telefonieren wir mit dem Bestseller-Autor Wladimir Kamina über den Besuch des russischen Präsidenten Putin heute in Berlin. Der trifft sich ja mit Merkel, Hollande und Poroschenko. Und wir klären zum Ende der Stunde, was es mit diesen ominösen sogenannten Reichsbürgern auf sich hat. Habt ihr gerade gehört, heute wurde bei einer Razzia in Bayern, da wurden 4 Polizisten zum Teil schwer verletzt bei einem Einsatz bei Reichsbürgern. Die Redaktionskonferenz am 19. Oktober. Mit dabei ist Verena von Keitz.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Ein schwarzer Bär mit roter Zunge und roten Krallen. Das ist der Berliner Bär auf dem Wappen unserer Hauptstadt. Berlin wird aber jetzt um noch ein paar Bären reicher, nämlich um 2 Panda-Bären. Seit 4 Jahren hat der Berliner Zoo schon keine Pandas mehr, nachdem das letzte Männchen im stolzen Alter von 34 Jahren gestorben war. Kein Wunder also, dass der Zoodirektor des Berliner Zoos, Andreas Knierim, gerade ziemlich stolz ist, Verena von Keitz.
Ja, er ist gestern zurückgekommen von einer Reise aus China, wo er in einer Aufzuchtstation für Pandas war, um zu klären, was für ein Panda-Bärchen nach Berlin kommen soll. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Berlin dann auch selbst auf Nachwuchs hofft von diesem Panda-Bärchen. Das hat ja bei den Pandas, die seit Anfang der 80er Jahre im Berliner Zoo lebten, einfach nie geklappt. Für das Paar wird jetzt ein großes neues Areal auch noch gebaut in Berlin im Zoo. Und im nächsten Jahr soll es dann soweit sein, dass die Panda-Bären einziehen können.
Das klingt alles nach einem ziemlich großen Aufwand. Was verspricht sich der Zoo davon?
Also Andreas Knierim hat heute Morgen in einem RBB-Interview gesagt, dass für ihn vor allem der Artenschutz und die Symbolwirkung, die Pandas haben, eine Rolle spielen.
Das für uns Wichtige ist eigentlich, das sind ja Tiere, die ja Botschafter für diejenigen sein sollen in der Wildbahn. Und es ist wiederum ein Symbol für das Thema Tier, Natur und Ressourcen und wie wir Menschen damit umgehen. Und damit schaffen wir Empathie für das Thema Tier und Natur. Und das ist tatsächlich die Botschafterrolle, die wir dem Panda zu deklinieren.
Ich kann mir vorstellen, da freuen sich sehr, sehr viele. Wann sollen die denn ankommen?
Darüber spricht der Zoodirektor explizit noch nicht. Ist nämlich auch alles gar nicht so einfach. Andreas Knierim war jetzt schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate in China, um die Verträge auszuhandeln. Und er beschreibt den Stand so.
Wir haben jetzt ganz einfach mal brav die Verträge soweit miteinander dekliniert, dass wir sie theoretisch unterschriftsfähig haben. Jetzt warten wir noch auf das Go der chinesischen Behörden. Das so machen können, dann haben wir die Dinge schon mal finalisiert.
Also schon fast in trockenen Tüchern das Ganze, aber eben noch nicht ganz. So wie er das beschreibt, finde ich, merkt man schon, das ist alles ganz schön tricky, denn Pandas gibt es eben nur in China. Und um dieses Monopol lässt sich die Volksrepublik wirklich auch ganz schön bitten. Es gibt außerhalb von China nur um die 50 Pandas in Zoos auf der ganzen Welt. Die konkrete Zahl der bedrohten Tierart liegt derzeit bei insgesamt knapp 1900 Tieren. Wenn man einen haben will, dann muss man tatsächlich mit China einen Leasingvertrag machen.
Aber einen Leasingvertrag, ist nicht dein Ernst?
Doch, du kriegst wirklich Pandas nur von der chinesischen Regierung ausgeliehen.
Nee.
Für 10 Jahre immer im Doppelpack mit Verlängerungsmöglichkeit, dann nochmal um einige Jahre. Und die Pandas, übrigens auch ihr Nachwuchs, das lässt sich China alles sehr gut bezahlen. Die Zahlen aus den USA, die bekannt sind, die gehen so in Höhe von 1 Million Dollar pro Jahr für ein Pärchen.
Leasinggebühren pro
Jahr. Leasinggebühren, genau. Und wenn einem Panda was zustößt und er stirbt, dann musst du auch noch Strafe zahlen. Und auch, wie gesagt, der Nachwuchs, der dann in einem ausländischen Zoo geboren wird, ist chinesisches Eigentum und muss nach der Entwöhnung von der Mutter zurückgeführt werden.
Und das Geld nutzt China dann wie?
Also offiziell soll das natürlich alles dem Pandaschutz zugutekommen. Mit dem Geld werden wohl auch wirklich Schutzgebiete für Pandas und Aufzuchtstationen finanziert. Man muss sagen, der Pandaschutz hat durchaus auch Erfolg in China. Also die Zahl der freilebenden Pandas ist wieder um fast ein Fünftel angestiegen in den letzten 12 Jahren, liegt jetzt eben bei knapp 1900.
Heißt aber de facto, Pandas sind für einen Zoo unglaublich teuer.
Ja, das sind die teuersten Zootiere, die man halten kann. Dazu kommen eben noch immense Futterkosten für den ganzen Bambus, den die weghauen pro Tag, die mümmeln ja den ganzen Tag an diesen Stielen rum. Ja. Man muss jetzt aber auch sagen, im Fall der Berliner Pandas war es Angela Merkel, die das Ganze angestoßen hat bei einer China-Reise im vergangenen Jahr. Also dass wieder Pandas nach Berlin kommen in den Berliner Zoo. Das zeigt übrigens nochmal eine ganz andere interessante Dimension der chinesischen Panda-Politik, muss man schon sagen. Also inzwischen geht es nicht mehr nur ums Geld. Mit den Pandas zeigt man auch, dass man einem anderen Land verbunden ist. Frankreich hat zum Beispiel welche bekommen nach einem abgeschlossenen Vertrag über Atomtechnik. Japan und Singapur wurden belohnt nach erfolgreichen Freihandelsabkommen. Und die Pandas können tatsächlich zum politischen Druckmittel werden. Also ein gutes Beispiel ist da Österreich. Im Wiener Zoo Schönbrunn, da lief der Mietvertrag mit dem Panda-Bärchen im Jahr 2013 aus, nach 10 Jahren. Und dann war eben genau in der Zeit, als es um die Verlängerung dieses Vertrags ging, des Panda-Vertrags, der Dalai Lama in Wien.
Oh, der Teufel.
Und dann hat auch noch der österreichische Bundeskanzler in einem Café mit ihm gefrühstückt.
Oh nein.
Und das hat wirklich zu ernsten Problemen geführt bei der anschließenden Panda-Vertragsverhandlung. Und nur mit viel Mühe über Monate hinweg diplomatischer Besänftigung haben die Österreicher es geschafft, die Pandas behalten zu dürfen.
Pandas als Druckmittel der chinesischen Politik. Da gucken wir doch mal ganz anders auf die Meldung heute, dass im nächsten Jahr ein neues Panda Pärchen in den Berliner Zoo einziehen wird. Dankeschön für die vielen Infos, Verena von Keitz.
Gerne.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Beide sind aufeinander angewiesen, haben jedoch kein leichtes Verhältnis momentan. Angela Merkel und Wladimir Putin. Jetzt reden sie zumindest wieder öffentlich miteinander. Wladimir Putin ist heute nach Berlin gereist, um mit Angela Merkel, François Hollande und Petro Poroschenko zu sprechen. Es ist das erste Treffen zwischen Merkel und Putin seit dem Beginn der Ukraine-Krise und deswegen schauen wir da ganz besonders drauf. Lenkt Wladimir Putin ein und ist bereit zu kompromissen oder wird er das Treffen nur nutzen, um das angeschlagene Image Russlands aufzupolieren. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Autoren Wladimir Kamina. Er sagt über sich persönlich, ich bin privat ein Russe und beruflich bin ich Deutscher. Wladimir, wie wird Wladimir Putin heute auftreten, auch gegenüber Angela Merkel?
Na, er will auf jeden Fall zurück an den großen Verhandlungstisch. Ich glaube, der ganze Sinn der Kriege, die er in Syrien oder in der Ukraine führt, ist in der Weltpolitik einen großen Macher zu spielen. Und mit diesem Treffen erreicht er zwar diese lächerlichen, aus der Sicht der Europäer, winzigen Ziele. Zum Hollande zum Beispiel, der sich mit ihm nicht treffen wollte in Paris, kommt jetzt extra nach Berlin, um ihm die Hand zu schütteln. Frau Merkel, die noch vor einigen Tagen über neue Sanktionen sprach, wegen dem unseligen Angriff auf Zivilisten in Syrien, lädt ihn jetzt zum Essen ein. Und für den ukrainischen Präsidenten ist dieses Gespräch auch eine Zumutung.
Aber was sind dann seine Ziele dieses Treffens in Berlin? Ist er auf der Suche nach Freunden wieder?
Ich glaube nicht, dass er nach Freunden sucht. Wenn er nach Freunden gesucht hätte, der russische Präsident, hätte er irgendwelche Freunde schon längst gefunden. Aber so wenig Freunde wie heute hatte dieses Land politisch gesehen noch nie. Selbst Stalin hatte mehr. Also, Verbündete. Stalin hatte irgendwas, also Hitler zumindest am Anfang des Zweiten Weltkrieges als Verbündeten. Und Putin scheint nach dem Motto funktionieren, dass die einzigen Freunde, die er hat, seine Armee und seine Flotte sind.
Was meinst du, mit welcher Stimmung rechnest du da heute bei diesem Treffen?
Na, ich glaube, also ich hoffe zumindest, dass die europäischen Partner, und ich zähle die ukrainische Seite auch zu Europa, wissen, wie wichtig das ist, im Gespräch zu bleiben, auch wenn der Nachbar durchdreht. Letzten Endes ist die Länge dieses Regimes nur eine Frage der Finanzierung. Und da sind alle drei Gesprächspartner angeblich daran beteiligt. In gewisser Weise finanziert Europa diesen Unfug in Russland. Deswegen glaube ich, werden sie, also hoffe ich zumindest, gute Worte finden, aber gleichzeitig auch Härte zeigen und handeln.
Dann schauen wir uns nachher mal bei der Pressekonferenz die Gesichter an. Aber was glaubst du, kommt man da heute zu irgendeinem Ergebnis bei diesem Treffen?
Zu einem sicheren Ergebnis wird man sicherlich nicht kommen. Aber das Treffen an sich ist ein Ergebnis. weil auch der russische Präsident sagte vor kurzem, es hat keinen Sinn mehr, mit den westlichen Partnern zu reden, weil diese korrupten und schwachen Politiker Europas voll und ganz von Amerika abhängen. Und die Tatsache, dass sie jetzt doch an einem Tisch sitzen, gibt Hoffnung, dass er vielleicht nicht umzustimmen ist, aber möglicherweise doch offen ist für eine etwas zeitgemäßere Weltsicht.
Schriftsteller Wladimir Kaminer in Die Radio Wissen. Dankeschön.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Erfolgreiche Fernsehshows werden ja gerne international vermarktet, an andere Länder verkauft. Schlag den Raab zum Beispiel gibt es in 12 Ländern weltweit. Familienduell ist auch so ein internationales Format. Ist übrigens ja auch zurück im deutschen Fernsehen. Und Wetten, das gab es ja mal eine Zeit lang in China. Und heute müssen wir über die niederländische Variante von Wetten, das den Kopf schütteln, Verena. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Titel der Sendung ist Wetten, dass ich das kann. Und diese Sendung, die gab es schon mal bis 2012, war dann ausgesetzt für mehrere Jahre. Jetzt am Samstag startet sie wieder. Und der Moderator, der das lange moderiert hat, Jeroen van der Boom, bekannter niederländischer Showmaster und Sänger, der bekommt jetzt Unterstützung von Sylvie Meis. Da dachte man, okay, die kann jetzt wieder neu ihrer Karriere neuen Schub geben. Aber jetzt ist im Vorfeld eben bekannt geworden, dass in dieser Sendung quasi der Stunt von Samuel Koch nachgestellt wird, beziehungsweise schon nachgestellt worden ist. Das Ganze wurde nämlich schon aufgezeichnet.
Also springt da einer über Autos?
Ja, ein junger Mann springt mit Salto über ein Auto, das auf ihn zufährt. Er hat allerdings keine Stelzen an, wie Samuel Koch damals. Man kann das Video auch im Netz sehen, aber die Aufregung ist eben gerade groß. Nochmal zur Erinnerung, also vor 6 Jahren war das ja, als Samuel Koch bei dieser Wette live im Studio sich so schwer verletzt hat, dass er seitdem vom Hals an querschnittsgelähmt ist. Und auch Sylvie Meis äußert sich natürlich zu der Geschichte. Sie findet es sehr geschmacklos. Es war selbst angeblich entsetzt, als sie das gehört hat, habe aber leider keinen Einfluss auf die Wetten.
Das heißt, sie muss jetzt eine Sendung moderieren, die mit so einem Affront beginnt eigentlich. Ist auch nicht nett.
Nee, aber sie hat es anscheinend für sich selbst so gelöst, dass sie auf jeden Fall in dieser Sequenz überhaupt nicht auftaucht, sondern alles dem anderen Moderator überlässt. Da sagte sie dem Online-Magazin VIP auch, dass sie das gemacht habe, um sich von der Aktion zu distanzieren.
Hat sich Samuel Koch zu dieser ganzen Geschichte geäußert?
Also das Magazin Closer hat ihn wohl erreicht und ihm das berichtet und er wusste nicht viel mehr zu sagen, als das ist absurd. Klar, was soll man auch anders denken in so einer Situation? Man fasst sich an den Kopf, wie kann man denn sowas jetzt nochmal wiederholen?
Immerhin ist es aufgezeichnet. Das war damals ganz schrecklich, dass es eben eine Live-Situation war und du gemerkt hast, da ist was ganz Schreckliches passiert. Sylvie Meis moderiert ab Samstag die niederländische Version von Wetten, das und eine der Wetten erinnert an die von Samuel Koch damals vor 6 Jahren. Das finden wir natürlich auch völlig überflüssig.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Diese Einmeldung ist bei euch wahrscheinlich heute auch auf irgendeinem Display gelandet. Bei einer Razzia in Bayern sind 4 Polizisten zum Teil schwer verletzt worden. Sie wollten einem sogenannten Reichsbürger die Waffen abnehmen und dann hat der Mann ohne Vorwarnung auf die Beamten geschossen. Es ist nicht der erste Fall. Erst im August hat es in Sachsen-Anhalt einen ähnlichen Fall gegeben, bei dem Polizisten verletzt wurden. Da wurde auch der sogenannte Reichsbürger angeschossen damals. Wir wollen uns deswegen jetzt mit dieser ominösen Reichsbürgerbewegung beschäftigen, gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler und Geschäftsführer der Amadeo-Antonio-Stiftung, Timo Reinfrank. Timo, du hast dich in den vergangenen Jahren intensiv mit der Reichsbürgerbewegung auseinandergesetzt. Was sind das für Leute?
Naja, es sind Leute, die Existenz der Bundesrepublik Deutschland ablehnen, die glauben, dass das Deutsche Reich weiter existiert, dass es im Prinzip sie jetzt nichts mit diesem Staat, der hier heute existiert, zu tun haben. Sie lehnen es ab, Steuern zu zahlen, sie lehnen es ab, Bußgelder zu bezahlen und jede Form, jede Konfrontation, die sie im Prinzip mit diesem Staat haben, die endet immer häufiger in Gewalt.
Sind das die gleichen Leute, die auch von der BRD GmbH sprechen?
Genau, also das ist der zentrale Mythos, dass im Prinzip das Deutsche Reich weiter existiert und die BRD GmbH jetzt herrscht. Und das ist das, womit sie im Moment eben auch ganz stark in die Auseinandersetzung gehen, verschiedene Landratsämter lahmlegen, vor allen Dingen Steuereintreiber oder auch Finanzämter eben damit in den Wahnsinn treiben, dass sie konstruierte juristische Pamphlete dort abliefern und damit versuchen, dass die im Prinzip nicht mehr zuständig sind.
Genaue Zahlen gibt es nicht, wie viele Menschen sich dieser Bewegung angeschlossen haben in Deutschland, aber es gibt Schätzungen. Um wie viele handelt es sich denn etwa hier bei uns?
Also wir gehen auf jeden Fall von einer gesicherten dreistelligen Zahl aus, aber da diese Ideologie mittlerweile eine starke Verbreitung gefunden hat, können wir im Prinzip sagen, dass es wahrscheinlich mittlerweile mehrere Tausend sind, die jetzt im engeren Kern rechtsextrem auch sind, gewaltbereit, aber Leute, die im Prinzip auf so einer geschichtsrevisionistischen Basis glauben, dass die Bundesrepublik nicht existierte, da gibt es im Prinzip sehr viel mehr. Finanzämter sprechen da in vorsichtigen Schätzungen von bis zu 10.000, die deutschlandweit mit Bezug auf die Nichtexistenz eben es verweigern, Steuern zu zahlen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind das auch ganz oft Leute, die haben so ein kleines Grundstück, also ein Häuschen, das ist dann ihr Reich sozusagen, was nicht zu dieser BRD GmbH gehört, und die kommen dann an ihren Zaun und sind sehr mit Worten schon sehr gewaltbereit, wenn dann mal Behörden vor der Tür stehen. Sind denn Reichsbürger an sich in der Regel gewaltbereite Leute?
Naja, sie versuchen sich im Prinzip sehr stark abzugrenzen und in der Tat, wie du es auch gesagt hast, sie rufen einen eigenen Staat aus, ihr eigenes Reich. Das ist relativ kleinteilig, also das geht dann immer nur um ein oder mehrere Grundstücke und da stellen sie dann eben eigene Ausweise her, eigene Autokennzeichen, Personaldokumente, also all das. Und in dem Moment, wo dann beispielsweise Steuereintreiber versuchen, legitimerweise die Steuern einzuziehen, da gibt es dann eine hohe Gewaltbereitschaft und das wissen die Finanzbehörden mittlerweile. Deswegen gehen sie auch eben, wie das jetzt im aktuellen Fall in Nürnberg geschehen ist, eben auch mit Polizeipräsenz zu möglichen Reichsbürgern.
Und es ist irgendwie schon in deren Logik, dass sie sich und ihr Reich auch verteidigen, oft mit Waffen. Der Typ, der da im August angeschossen wurde, das war ja dieser Ex-Mr. Germany, der hatte ja auch eine Pistole, ne?
Der hatte mehrere Pistolen, der hatte da zum Teil auch Lizenzen dafür, aber das ist eben auch das, was wir seit längerem wissen. Das Bundeskriminalamt hat alleine letztes Jahr 2000 Waffen bei Rechtsextremen beschlagnahmt und das sind mehr als jemals gezählt worden sind. Also da sind viele Indizien da für eine sehr starke Bewaffnung und gerade diese Reichsbürger, da wissen wir schon eben länger, dass die sehr gewaltbereit sind.
Und die Reichsbürger sind in den vergangenen Monaten immer wieder in den Medien gewesen, auch im Zusammenhang mit Xavier Naidoo. Wird diese Bewegung immer populärer bei uns?
Ja, sie ist sehr populär. Xavier Naidoo ist auf verschiedenen Veranstaltungen, also hier vor allen Dingen in Berlin am Brandenburger Tor zum 3. Oktober aufgetreten, hat sie da unterstützt. Also mir sind jetzt nicht so viele andere Prominente bekannt. Also da ist Xavier Naidoo schon ein Ausnahmefall. Aber ja, ich glaube schon, sie hat großen Anklang, beispielsweise bei der AfD, beispielsweise bei diesen GIDA-Bewegungen. Und wir merken halt auch, dass der klassische Rechtsextremismus sich immer weiter aufdifferenziert. Und da ist das auf jeden Fall ein Spektrum, was wächst.
Über die Reichsbürgerbewegung war das Timo Reinfrank.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Dieser hässliche und zugleich erbitterte Kampf von Hillary Clinton und Donald Trump um dieses Weiße Haus da in Washington geht in die nächste Runde. Heute Nacht um 3 deutscher Zeit betreten die beiden Präsidentschaftskandidaten ein letztes Mal zusammen die Bühne für eine TV-Debatte. Dieses Mal wird der Sender Fox News den Moderator stellen. Ort ist Las Vegas. Für den Republikaner Trump ist das Duell vielleicht die letzte große Gelegenheit, das Präsidentschaftsrennen zu wenden. Seine Umfragewerte haben ja seit diesem Pussy-Grabbing-Skandal ziemlich gelitten. Und auch Clinton steht vor Herausforderungen. Thilo Kössler, die Radio Wissen, Corry in Washington. Wie ist die Stimmung in beiden Lagern vor diesem dritten und letzten TV-Duell momentan?
Ja, die Stimmung ist natürlich völlig angespannt und das gilt besonders für Donald Trump, der ganz klar mit dem Rücken zur Wand steht. Er kriegt diese Vorwürfe nicht mehr los. Da war dieses Video, das du angesprochen hast, Ralf, aber die Geschichte ist ja weitergegangen. Durch dieses Video und sein heftiges Dementi hat Donald Trump provoziert, dass sich mittlerweile 9 Frauen gemeldet haben und gesagt haben, er ist übergriffig geworden in verschiedenen Situationen. Das heißt, die Situation ist ziemlich dramatisch für Donald Trump. Es laufen ihm die Wählerinnen, die Frauen, laufen ihm scharenweise davon. Ohne die Frauen, ohne diese große Gruppe, die 51% aller Wahlberechtigten stellen, ist Donald Trump nicht mehr in der Lage, diese Wahlen zu gewinnen. Das heißt, man darf gespannt sein, was ihm heute noch einfällt, ob er auf den letzten Metern seine Strategie noch ändert und vielleicht mal auf Inhalte kommt und vielleicht mal darauf guckt, dass er Hillary Clinton angreift, oder ob er tatsächlich wieder ausfällig wird und unsachlich wird und gewissermaßen in seine charakterliche Falle tappt.
Wovon geht ihr aus heute Abend? Also wird Hillary Hillary Clinton genau da angreifen, da auch in der Wunde bohren und diesen Skandal nochmal ansprechen? Oder wird sie sich da eher zurücklehnen, weil die Medien eigentlich alles erledigen für sie?
Ich glaube, dass sie in diesem Punkt, was diese sexistischen Geschichten angeht, sich eher zurückhalten wird. Das hat ja Michelle Obama sehr geschickt getan für sie. Michelle Obama hat gesagt, kleine Männer haben es nötig, Frauen so anzugehen, große Männer haben das nicht nötig. Ich glaube, dass sich Hillary Clinton auf einen weiteren Punkt konzentrieren wird, den Donald Trump in den letzten Tagen eingeführt hat. Er behauptet, dass die Wahlen gezielt manipuliert werden, dass das amerikanische Wahlrecht ein sehr betrugsanfälliges Wahlrecht ist. Und damit hat er ganz heftige Gegenreaktionen provoziert. Erstens zeigt diese Äußerung dramatische Wirkung. Zwei Institute haben festgestellt, dass mittlerweile 41% der amerikanischen Wähler glauben, dass Donald Trump tatsächlich betrogen werden könnte, obwohl es keinerlei Hinweise darauf gibt, dass hier tatsächlich manipuliert wird. Ich habe mit einem Politologen in Phoenix gesprochen, in Arizona, der sagt, nein, also dieses amerikanische Wahlrecht ist eines der sichersten Wahlrechte, die es überhaupt gibt. Und Präsident Obama hat auch heftig reagiert, hat gesagt, Donald Trump soll mal endlich aufhören zu jammern. Und selbst die Republikaner gehen auf Distanz, weil es bedeutet ja, dass diese Aussagen sukzessive das Vertrauen der amerikanischen Wähler in den demokratischen Prozess unterminieren. Und deshalb geht das weit über den Ansatz von Donald Trump hinaus, sich selbst gewissermaßen für seine Niederlage zu verteidigen.
Heute ist ja die Meldung reingekommen, dass Donald Trump Obamas Halbbruder zum TV-Duell nach Las Vegas eingeladen hat. Erzähl, was hat das für eine Bedeutung?
Ach, das ist einfach nur Gaga. Das ist die Donald Trumpsche Taktik, für Verunsicherung zu sorgen und so einen spektakulären Moment einzuziehen. Vor 10 Tagen, man erinnere sich, hat er 3 Frauen vor die Kameras gezogen, die angeblich von Bill Clinton vergewaltigt oder sexuell belästigt worden sein sollen. Diese Geschichte ist ihm heftig auf die Füße gefallen. Hat er noch versucht, diese 3 Frauen in gewissermaßen die Familienloge der Familie Clinton hineinzubringen, was ein Skandal gewesen wäre. Diese Geschichte ist ganz ähnlich. Er versucht, den Spaltpilz anzulegen. Er versucht, einfach auszukosten, dass der Halbbruder von Obama ihn unterstützt. Das ist so ein sensationsheischendes Moment, auf das man nicht so sehr viel geben sollte.
Die Radiowissen-Korrespondent Thilo Kößler in Washington. Das dritte und letzte TV-Duell im US-Wahlkampf heute Abend zwischen Clinton und Trump. Ab 3 Uhr heute Nacht in Las Vegas. Und morgen werden wir eine Menge Videos finden, wo das ganz schön und schnell zusammengeschnitten wurde. Oder wo die Menschen, also die beiden Hauptdarsteller Trump und Clinton, plötzlich tanzen. Und so gab es ja beim letzten TV-Duell auch. Danke für die Infos nach Washington.
Die Radiowissen. Redaktionskonferenz.
Dass im Netz jede Menge Schwachköpfe unterwegs sind. Hater und Trolls. Das wissen wir alle. Und natürlich kann man sich auch über bestimmte Dinge aufregen. Aber durch diese Kommentare, da lernt man plötzlich Menschen und auch Institutionen schätzen, von denen man es gar nicht erwartet vorher. Bei Verena von Keitz war das heute so, nämlich als du was gelesen hast über die Billig-Supermarktkette Penny.
Ja, genau. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber weil Penny seit Montag wieder in seinem Weihnachts-Schokosortiment, wir müssen über dieses Thema schon wieder sprechen, ja, am 19. Oktober, hat Penny auf jeden Fall die sogenannten Zipfelmännchen drin. Mhm. Und neben Nikoläusen und Weihnachtsmännern, die auch im Sortiment sind, die Ankündigung der Zipfelmänner erhitzte aber so gleich die Gemüter von bestimmten Leuten, die sich in den Facebook-Kommentaren dann so lesen: Wir wollen keine Zipfelmännchen, denn wir sind Deutsche und pflegen unsere Traditionen. Wir wollen Nikolaus und Weihnachtsmann. Wenn Penny und nun auch mit dem Islam sympathisiert und alles, was deutsch ist, so langsam verschwinden lässt, dann werden viele Kunden wegbleiben. Man fühlt sich ein bisschen wie bei Jan Böhmermann oder so.
Ja.
Darauf antwortet aber Penny: Anke, Weihnachtsmänner, Nikoläuse, Zipfelmänner, haben wir alles da.
Puh.
Bei einem anderen Post, ihr könnt euch eure Zipfelmännchen in den A schieben. Da ist dann die Antwort: Wir essen sie lieber. Also finde ich irgendwie doch sehr sympathisch.
Das stimmt. Penny bleibt also freundlich in diesen Kommentaren, lässt sich nicht ärgern von den Anfeindungen.
Genau. Und man muss auch sagen, sie nehmen die Posts insofern ernst, dass sie wirklich fleißig, aber eben auch freundlich oder witzig darauf antworten. Man kann aber vielleicht auch mutmaßen, dass Penny schon ein bisschen eingestellt ist auf diesen Shitstorm, denn die Zipfelmännchen gibt es insgesamt schon seit 6 Jahren und sie sorgen nicht erst seit diesem Jahr für Aufregung. Im letzten Jahr zum Beispiel gab es auf Facebook auch schon mal solche Posts von einer Claudia: Ojemine, ich habe jetzt ein Bild vom Schoko-Weihnachtsmann gesehen, der Zipfelmann in Zipfelmann umbenannt wurde, und wenn dem so ist und ich finde sie bei Penny, dann werde ich in Zukunft nie mehr Kunde sein. Ganz, ganz viele Ausrufezeichen und dann noch da darunter? Wir sind Deutschland, christlich und nicht Islam. Nochmal viele Ausrufezeichen. Und Penny antwortet dann da ein bisschen länger drauf. Wir gratulieren zur Entdeckung eines alten Hutes. Das Zipfelmännchen ist und bleibt eine Schokoladenfigur, die zur Sortimentserweiterung bereits vor Jahren aufgenommen wurde. Im Zeitalter von Schokobären, Schokoautos oder sogar Ü18-Artikeln aus Schokolade ist jeder Versuch einer politischen Vereinnahmung völlig absurd und mindestens genauso hohl wie die Schokoladenfigur.
Natürlich hätte Penny auch diesen Zipfelmann aus dem Sortiment nehmen können, aber warum? Wahrscheinlich verkauft er sich dann auch noch ganz gut.
Ja, wahrscheinlich schon.
Den einen oder anderen Zipfelmann-Fan, natürlich. Weißt du, was einen am meisten stören kann in dieser Geschichte? Dass wir jetzt schon über Weihnachten sprechen müssen, wieder Anfang Oktober.
Ja.
Wollen wir nicht, ne?
Nee.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wer das Buch Der Marsianer gelesen hat, der kennt den natürlich, den Schiaparelli-Krater auf dem Mars. Schiaparelli war ein Marsforscher aus dem 19. Jahrhundert, der damals noch an die Existenz von Marsmenschen geglaubt hat. Und Schiaparelli heißt auch ein Modul, das heute auf dem Mars landen sollte. ExoMars heißt die zweiteilige Mission der ESA und des russischen Partners Roskosmos. Bis 2020 sollen Rover auf den Mars landen und das Landemodul Schiaparelli, das soll eben diese Landung schon mal ausprobieren, also die Landung des Rovers dann irgendwann. Unser Reporter Stefan Willert ist für uns heute bei der ESA in Darmstadt. Stefan, ist das Modul da angekommen auf dem Mars? Sag es uns bitte.
Ja, der Jubel hier im Kontrollzentrum der ESA in Darmstadt, der demonstriert ist, es hat alles so geklappt, wie es geplant war. Also dieses Touchdown-Signal ist hier in Darmstadt im Kontrollzentrum angekommen und Schiaparelli ist jetzt auf der Marsoberfläche. Und das war ja ein sehr kompliziertes Landemanöver mit Fallschirm und 9 kleinen Raketenantrieben, die an Bord des Landemoduls gezündet wurden, die das Modul sozusagen schwebend über der Marsoberfläche gehalten haben für mehrere Sekunden. Und all dieses komplexe Verfahren hat also funktioniert und darüber ist man bei der ESA und hier im Kontrollzentrum in Darmstadt sehr erleichtert.
Außer, dass Schiaparelli eine Marslandung üben soll, hat dieses Modul auch noch andere Features?
Ja, es hat auch Geräte an Bord. Also untersucht wird jetzt im Landebereich des Moduls zum Beispiel die Temperatur. Die wird festgestellt. Feuchtigkeit, sehr wichtig für die Wissenschaftler. Im Hintergrund ist ja immer so ein bisschen die Frage, gibt es möglicherweise oder gab es möglicherweise auf dem Mars einmal Leben? Man hat da ja Methan schon gefunden. Wo kommt Methan her? Könnten Mikroorganismen sein? Also Feuchtigkeit wäre da ein ganz wichtiges Indiz, deshalb wird gemessen Feuchtigkeit, die Windverhältnisse werden auch gemessen, der Druck wird gemessen und diese Daten werden auch hier ins Kontrollzentrum nach Darmstadt geschickt.
Die USA, also die NASA, die hatte und hat ja auch schon einige Rover da drüben auf dem Mars rumfahren. Die ESA hat es bisher noch nicht geschafft. 2003 gab es mal den Beagle 2, zu dem dann kein Funkkontakt hergestellt werden konnte. Weiß man inzwischen, was aus dem geworden ist und hat man aus den Fehlern der missglückten Mission lernen können?
Ja, den hat man ja auch sogar gefunden mittlerweile. Also die Muttersonde Mars Express, das war ja damals 2003, die Muttersonde Mars Express ist ja immer noch in der Umlaufbahn. Also sendet immer noch Bilder und auf diesen Bildern konnte man eben in der Tat diesen Landeplatz ausfindig machen. Man hat damals die Sache einfach ein bisschen, sagen wir mal so, zu flott geplant. Man hat gedacht, wir können Mars Express noch mit diesem Sahnehäubchen einer Landung krönen. Das war nicht gut genug einfach vorbereitet. Diesmal will man ja auf Nummer sicher gehen, bevor der Rover dann in voraussichtlich 4 Jahren auf der Marsoberfläche landet, hat jetzt dieses Landemodul Schiaparelli die Technologie getestet und mit Erfolg getestet. Also mit dieser Technologie kann auch der Rover dann erfolgreich landen. Und das Besondere, das muss man auch sagen, weil ja schon Rover der NASA dort unterwegs waren und sind, dieses ESA-Gerät wird dann auf der Marsoberfläche in die Tiefe bohren können, mehrere Meter. Und das gab es bisher noch nicht. Man erhofft sich darauf eben Antwort auf die Frage, gibt es möglicherweise in der Tiefe Prozesse, die auf Organismen auf dem Mars schließen lassen können.
Das wird jetzt alles vorbereitet in den nächsten Jahren. Schiaparelli ist ja mit dem Forschungssatelliten TGO unterwegs gewesen. TGO ist jetzt aber kein Weltraumschrott, sondern hat auch noch eine Funktion. Welche?
Ja, also dieser Orbiter, der das Landegerät dorthin gebracht hat, bleibt jetzt in der Umlaufbahn um den Mars und zwar für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, solange eben die Energieversorgung an Bord ausreicht und wird die Atmosphäre des Mars genau vermessen. Auch daraus erhofft sich die Wissenschaft Rückschlüsse, wenn man weiß, wie die Atmosphäre aufgebaut ist, an welcher Stelle welche Gase stark konzentriert sind, erhofft man sich Rückschlüsse darauf, wie diese Atmosphäre entstanden ist, wie diese Gase, also Spurengas Methan zum Beispiel, entstanden sind. Denn daraus wiederum denkt man ja auch, könnte man möglicherweise Rückschlüsse ziehen auf das Vorhandensein von Mikroorganismen auf dem Mars.
Unser Reporter Stefan Willert für uns heute bei der ESA. Schiaparelli ist auf dem Mars gelandet. Ein großer Erfolg für Europa und Russland.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Elstern haben nicht den besten Ruf, weil sie angeblich gerne Glitzersachen klauen. Dabei sind die Vögel erstaunlich großzügig. Wiener Forscher haben das an Gruppen von Blauelstern getestet. Die Art kommt auf der Iberischen Halbinsel und in Ostasien vor. Für ihr Experiment bauten die Forscher eine Wippe, auf die sie Futter legten. Das war für die Elstern nur dann erreichbar, wenn eine von ihnen den Mechanismus auslöste, indem sie sich auf eine Stange setzte. Dieses Tier bekam selbst nichts vom Futter ab. Trotzdem setzten sich einige Vögel immer wieder auf die Wippe. Die Biologen deuten das als selbstloses Verhalten, von dem die ganze Gruppe profitiert, ähnlich wie bei Menschen oder Primaten. Möglicherweise lasse sich das darauf zurückführen, dass Blauelstern ihre Jungen gemeinsam aufziehen. Bei anderen Vogelarten wurde Altruismus in dieser Form bisher noch nicht beobachtet. Der Super-GAU im japanischen Atomkraftwerk Fukushima vor 5 Jahren traf vor allem das Meer. Noch nie war auf einmal so viel radioaktiv verseuchtes Material in den Ozean gelangt. Ein Wissenschaftler aus Belgien hat mit seinem Team die Folgen dieser Verseuchung für das Ökosystem untersucht. In einem Kommentar für ein Fachjournal schreibt der Wissenschaftler, insgesamt sei die Strahlenbelastung für Meereslebewesen rund um Fukushima geringer als gedacht. Sie habe keine dauerhaften Schäden angerichtet. Ein Grund könnte sein, dass viele der radioaktiven Substanzen, die durch den Unfall ins Meer gelangten, eine sehr kurze Halbwertszeit haben und nicht mehr gefährlich sind. Außerdem, so der Forscher, hat sich viel von dem strahlenden Material als Sediment auf dem Meeresboden abgesetzt. Dort schadet es zwar Tiefseearten, aber Fische und Pflanzen, die näher an der Wasseroberfläche sind, bleiben verschont. Mit seinem Bericht will der Forscher nicht behaupten, die Fukushima-Katastrophe sei harmlos gewesen, aber ganz so apokalyptisch, wie man erst gedacht hatte, war sie auch nicht. Eine Tastatur benutzen, das muss mittlerweile eigentlich jeder von uns. Wie das geht, das haben sich die meisten selbst beigebracht. Und das heißt auch, jeder tippt ein bisschen anders. Forscher aus den USA wollten wissen, ob es sich lohnen würde, Kindern in der Grundschule 10-Fingerschreiben beizubringen. Dafür testeten sie, wie sich die Schreibgeschwindigkeit von Menschen unterscheidet, wenn sie das 10-Fingersystem gelernt haben oder wenn sie Individualtipper sind. Herauskam, es gibt zwar Unterschiede, aber die sind verhältnismäßig gering. 10-Fingerschreiber sind zwar beim Abschreiben eines fertigen Textes schneller, aber das ist eine Fähigkeit, die nur selten gefragt ist. Beim Verfassen einer eigenen Nachricht schreiben beide Gruppen praktisch gleich schnell. Wer 10-Fingerschreiben gelernt hat, ist allerdings sicherer und macht weniger Fehler, wenn er die Tastatur nicht mehr sehen kann. Die Forscher sagen, dass dieser Vorteil aber nicht groß genug ist, um Grundschulkinder mit 10-Fingerschreiben zu quälen.
Die Radio Wissen.
In Hessen, da verdienen Arbeitnehmer im Schnitt über 10% mehr als in anderen Bundesländern. Und Berufseinsteiger verdienen in Baden-Württemberg am besten. Das sind Zahlen aus dem aktuellen Gehaltsatlas. Und da kann man schlechte Laune bekommen, ne? Wenn man weder in Hessen noch in Baden-Württemberg arbeitet. Was eigentlich doof ist, wenn man sich ständig vergleicht. Vielleicht ist man ja eigentlich voll glücklich mit dem Job. Und dieser Gehaltsatlas ist dann ein kleiner Downer für uns. Vielleicht wären wir alle glücklicher, wenn wir uns einfach nicht mit anderen vergleichen würden. Julia Möckel philosophiert.
Solange man kein Einsiedlerleben führt, vergleicht man sich mit anderen Menschen, auch wenn man das sich selbst nicht so eingestehen möchte.
Ja, was hat der für Schuhe? Was habe ich für Schuhe?
Ich versuche eigentlich, das so ein bisschen zu reflektieren immer.
Es wird einem ja auch von Anfang an so ein bisschen so beigebracht, immer zu gucken, ja, wie war es bei den anderen, vor allem durch die Schule.
Wir tun es. Jeden Tag. Wir vergleichen uns mit anderen. Die da drüben hat aber schönere Haare als ich. Und mein Kollege kriegt immer eine größere Portion mittags in der Kantine. Eigentlich Quatsch, oder? Weil solche Vergleiche machen ja nur schlechte Laune.
Im Endeffekt kann man nicht immer das erreichen, was man auch erreichen möchte. Und sich dann mit jemandem zu vergleichen, führt, glaube ich, dann letztendlich nur zu Unglück.
Es gibt auch das, dass man zum Beispiel sich in dem Sinne vergleicht, dass man versucht, sich anzupassen. Das würde ich sagen, ist etwas, was Menschen daran hindert, im Leben so eigene Wege zu gehen.
Vergleiche können frustrieren und ablenken davon, was wir gut können und dass wir selbst ja auch gar nicht so schlecht sind. Das sagt auch die Psychologin Yvonne Kessel. Ein Grundproblem an Vergleichen ist außerdem, sie hinken meistens.
Jede Eigenschaft, die mir missfällt, jeden Fehler, den ich gemacht habe, jede Stelle am Körper, die mir nicht gefällt, jeden dummen Satz, den ich vielleicht mal gesagt habe, das sind alles Dinge, die ich von anderen nicht weiß. Und deswegen neigt man dazu, bei solchen Vergleichen natürlich doch auch eher schlecht abzuschneiden.
Heißt das, Vergleiche sind generell sinnlos?
Das hängt sehr von der Persönlichkeit ab. Wenn ich jemand bin, der ein sehr gutes Selbstwertgefühl hat, dann kann ein Vergleich durchaus Sinn machen, weil es bedeutet, ich orientiere mich vielleicht auch an einem Idol, an jemandem, den ich bewundere, wo ich sage, boah, das ist toll, das möchte ich erreichen.
Wenn das nicht stattfindet, dann kann man auch nichts von anderen lernen, finde ich.
Ich glaube, es kann positiv sein, indem es einen halt antreibt.
Man vergleicht sich vielleicht auch so, was politisches Engagement angeht. Denkt man sich natürlich schon so, was könnte ich denn selber machen?
So ganz ohne Vergleich würden wir uns also vielleicht gar nicht mehr weiterentwickeln. Nach nichts mehr streben oder uns mit zu wenig zufrieden geben. Vergleichen hilft uns nämlich auch dabei, Ungerechtigkeiten zu erkennen, sagt Psychologin Yvonne Kessel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt rausfinde, dass mein Kollege für den gleichen Job viel mehr Kohle bekommt als ich.
Dann ist mein Job eigentlich nicht richtig entlohnt. Und wenn ich so ein Gefühl kriege, ist es natürlich auch sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen und dafür zu kämpfen.
Sich vergleichen ist also nicht per se schlecht. Wir dürfen es nur nicht übertreiben, sagt Yvonne Kessel. Und die Psychologin hat noch einen Tipp.
Was eher hilfreich ist, ist tatsächlich, sich mit sich selbst zu vergleichen. Also rückblickend einfach zu gucken, wo stehe ich jetzt, wo stand ich vielleicht mal, wo will ich hin? Und dann zu gucken, wie kann ich an mir bestimmte Dinge noch verbessern, was möchte ich noch erreichen? Das macht definitiv zufriedener, als sich mit anderen Menschen zu vergleichen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
An so Straßenlaternen, da kleben ja oft so Zettel. Also da suchen Menschen eine Wohnung oder haben eine Wohnung zu vergeben. Aber oft suchen auch Menschen Handys, die sie verloren haben, Schlüssel, Wellensittiche, Kniegelenke. Kniegelenke? Ja, Kniegelenke. Da wurde ein Kniegelenk gesucht. Verena, was ist das für eine Geschichte, bitte?
Das klebte nicht an der Laterne, aber es wurde tatsächlich ein Kniegelenk gesucht. Das ist eine Geschichte, die zeigt, dass du doch auch manchmal echt Glück im Unglück haben kannst. Vor allem, wenn du einen schweren Verkehrsunfall gehabt hast. Steven Griesbaum, 16 Jahre alt, ist Ende September im Schwarzwald mit seinem Mofa unterwegs gewesen. Morgens auf einer Bundesstraße, so berichtet die Badische Zeitung. Er wollte einen Traktor überholen und ist dann im Morgengrauen mit einem entgegenkommenden Kleinlaster zusammengestoßen. Oh. Da kann man sich vorstellen,
ja. Ach,
Mofa, Kleinlaster, da sind die Machtverhältnisse doch klar. Der junge Mann war dann auch wirklich schwer verletzt, hatte Verletzungen am Becken, Brustkorb, Arme und vor allem hatte er eine große klaffende Wunde, einen offenen Bruch am linken Knie, kam dann schnell ins Krankenhaus, in den OP und der Chefarzt guckt in diesen offenen Bruch und stellt fest, oh, da fehlt die Hälfte vom Kniegelenk.
Okay.
Also heißt eigentlich, da hätte jetzt ein künstliches Gelenk hergemusst, aber der Arzt hat sich gesagt, Mann, das verlorene Teil, das sieht so aus wie ausgestanzt, muss doch irgendwo noch sein und ruft erstmal bei der Polizei an.
Und die fahren dann zur Unfallstelle.
Genau. Und die haben alles abgesucht, haben nichts gefunden, aber der Chefarzt hat gesagt, das muss irgendwo sein, sucht nochmal. Und haben sich nochmal aufgemacht und haben wirklich das fehlende Stück vom Kniegelenk gefunden. Das war relativ unversehrt, haben es schnell ins Krankenhaus gebracht. Da wurde es dann gereinigt und wieder eingesetzt in einer 5-stündigen OP.
Und es ist wieder angewachsen.
Ja, es hat alles sehr prima geklappt. Steven ist gestern aus dem Krankenhaus entlassen worden, kann das Knie schon wieder anwinkeln und die Prognose scheint ganz gut zu sein, dass er in 2 Monaten keine Krücken mehr braucht und auch das Knie ganz normal wieder belasten kann.
Können wir froh sein, dass es im Schwarzwald noch keine Wölfe wieder gibt. Wenn die das finden, das Kniegelenk, knuspern die das weg.
Ach so.
Ja, natürlich.
Ja, auch, ja.
Wir merken uns immer nachhaken, ne? Also, wenn man was verliert, nochmal an der gleichen Stelle und nochmal suchen und irgendwann findet man dann auch so ein Stück Kniegelenk. Kann sich richtig lohnen. Dankeschön, Verena.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Dieser US-Wahlkampf 2016 ist irgendwie auch der Wahlkampf des Fact-Checkings. Wird heute Abend beim letzten TV-Duell auch so sein, dass die Zuschauer die Aussagen von Clinton und Trump gegenchecken werden und dann bei Twitter die Wahrheit verbreiten, hoffentlich. Ich habe gerade mal auf PolitiFact auf dieser Seite geschaut, wer von den beiden es häufig nicht so genau nimmt mit der Wahrheit. Und Hillary Clintons Aussagen sind zu 70%, über 70% wahr oder halb wahr, steht da. Und bei Donald Trump ist es umgekehrt, über 70% sind überwiegend falsch bis kompletter Humbug. Dieser Typ hat felsenfest zum Beispiel behauptet, dass Obama kein amerikanischer Staatsbürger ist und das erst im September richtig gestellt. Aber wie kann es da sein, dass Hillary Clinton trotzdem von vielen Wählern als ganz schlimme oder die schlimmere Lügnerin wahrgenommen wird? Philosophieprofessorin Simone Dietz von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf beschäftigt sich mit dem Thema Lügen. Frau Dietz, inwiefern wird im US-Wahlkampf mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen, wenn es ums Lügen geht?
Ich denke, dass die Kandidaten unterschiedliche Images verkörpern für die Wähler und dass entsprechend auch das Lügen dann unterschiedlich eingeordnet wird. Und in diesem Fall glaube ich, dass jedenfalls für einen Teil der Wähler, nämlich die, die hinter Trump stehen, Trump der Rebell ist, der von außen kommt und der jetzt mal mit der etablierten Politik aufräumen soll. Und da wird so eine Lüge als vielleicht sogar notwendige Waffe gegen die etablierte Kaste der Politiker wahrgenommen und ist deshalb eigentlich nichts, was man übel nimmt. Und von denselben Wählern wird Hillary Clinton dann als Teil der etablierten Politikerkaste wahrgenommen, die, wenn sie lügt, damit einen Beweis für ihre Korruptheit liefert.
Aber das würde ja bedeuten, dass wenn ich breitbeinig und arrogant durch die Welt laufe und irgendwelche Lügen in die Welt setze, dass man mir das eher verzeiht wie jemand, der etwas zurückgenommener ist.
Wenn Sie den Rebellen als breitbeinig und arrogant immer erkennen, dann vielleicht schon. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Aber das ist in unserem Alltag nicht anders. Also ich will diese Bewertung jetzt speziell dieser beiden Kandidatinnen überhaupt nicht absegnen. Ich halte das auch für höchst problematisch, dass da so mit unterschiedlichem Maß gemessen wird, denn sie kandidieren für dasselbe Amt. Und da muss schon die gleiche Kompetenz auch gelten. Und wenn das Lügen bei dem einen egal ist und bei dem anderen ist es ein Sündenfall, dann stimmt da was nicht. So würde ich es auch sehen. Aber dass wir die Lügen mit unterschiedlichem Maß bewerten, je nachdem, in welchem Kontext sie stehen, das ist in unserem üblichen Leben auch der Fall. Und das finde ich sogar richtig. Also, dass jemand, der lügt, um jemand anderen zu schützen, anders beurteilt wird, als jemand, der lügt, um sich einfach einen Vorteil auf Kosten der anderen zu erschleichen.
Okay, das ist ja klar. Aber erkennen Sie da eine Art von Entwicklung in den vergangenen Jahren? Erkennen Sie da eine Trendwende in Bezug auf Moral vielleicht auch, wenn wir auf Donald Trump schauen? Es scheint ja wirklich völlig egal zu sein, ob er lügt oder nicht.
Naja, wenn es bei Hillary Clinton nicht egal ist, dann kann man ja von einem allgemeinen Trend dann nicht sprechen, sondern es gibt eben ein bestimmtes Potenzial an Staatsbürgern, Wählern, und das ist bei uns in Deutschland anscheinend ja inzwischen auch langsam so, die sich so, was weiß ich, ob sie Angst haben, dass sie untergehen, weil die Welt sich ändert und sie zu den letzten Exemplaren ihrer Art gehören, oder warum sie sich sonst so an die Wand gedrängt fühlen, dass sie meinen, sozusagen jedes Mittel ist erlaubt, um gegen das vorzugehen, wovon man sich bedroht fühlt. Und dann in diesem Zusammenhang sind eben auch Lügen etwas, was man berechtigt tut, weil man ja gar keine andere Wahl mehr hat. Irgend sowas scheint mir da eher im Schwange zu sein.
Könnten Sie sich vorstellen, dass es eine Lüge gibt, die am Ende so schlimm ist, dass sie Trump das Genick brechen könnte, dass sogar seine Anhänger sagen, okay, das war jetzt zu viel?
Ja, wahrscheinlich ist das schwer, sich irgendwas zu überlegen, wo er dann rasant an Gunst verliert, auch bei denen, die ihn jetzt unterstützen. Ich denke, das ist leider oft so, dass die Leute, die als Rebellen von außen wahrgenommen werden, wenn meine Vermutung da stimmt, dass die sich überhaupt erst entlarven können, wenn sie dann selber an der Macht sind.
Manchmal hat man den Eindruck, das ist alles eine große Show, auch von Donald Trump. Könnte es sein, dass das sein Stilmittel einfach ist? Also nicht nur dieses Laute, sondern eben auch diese Lüge als Stilmittel?
Die Lüge ist sicherlich ein wichtiges Element in seiner ganzen Show, aber eben nicht als Lüge, sondern als Lügenvorwurf an die anderen. Und das ist ein wunderbares rhetorisches Mittel, mit dem man im Windschatten dann selber so lügen kann, dass die Balken sich biegen, weil man den Lügenvorwurf ja schon an die anderen delegiert hat. Und das halte ich auch für eine ganz dominante Strategie bei Donald Trump. Aber da ist er nicht der Einzige, da gibt es auch noch andere Politiker. Ich würde Putin auch zu einem Meister genau dieser Strategie zählen. Und gibt es weitere.
Und ein Beispiel bei Trump wäre eben auch, dass er momentan mit der Aussage kommt, dass Wahlbetrug stattfindet in den USA und somit wieder vielleicht von seinen eigenen Geschichten ablenkt. Philosophieprofessorin Simone Dietz war das aus Düsseldorf, die sagt, das Lügenimage muss nicht das Schlechteste sein und schadet Trump nicht, sondern nur Clinton, obwohl sie wesentlich weniger lügt als ihr Konkurrent. Das letzte TV-Duell der beiden ist heute Nacht, 3 Uhr deutscher Zeit in Las Vegas. Und das war die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz am 19. Oktober mit Verena von Keitz.
Auf Wiedersehen.
Dir einen schönen Abend.
Schön, auf Wiederhören.
Auf Wieder alles.
Alles.
Bis bald.
Ciao.
Mein Name ist Ralf Günther. Tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.